Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wenn das Parlament im Weg steht, dann wird es eben für einige Zeit zur Seite geräumt, abgeschaltet. So in etwa kann man die Zwangspause deuten, in die der britische Premierminister Boris Johnson das britische Parlament schicken will. Er sagt, das hat doch überhaupt nichts mit dem Brexit zu tun.
No, well that is completely untrue. And there will be ample time in Parliament for MPs to debate Brexit and all the other issues. Ample time.
Man kann das doch alles noch ganz schnell diskutieren, wenn das Parlament dann wieder zusammenkommt, irgendwann zwischen Mitte Oktober und Ende Oktober. Da ist ja das Brexit-Datum. Die Queen, die hat heute der Parlamentspause zugestimmt und jetzt, wir sprechen drüber, hier im Podcast des Updates vom Mittwoch. Außerdem, über 90% der mehr als 5600 Bahnhöfe in Deutschland kommen ohne Servicepersonal der Bahn aus. Soweit so normal. Und wir fragen uns gleich, wie viele Serviceleute brauchen wir überhaupt dann noch? Die DLR-Züge im Londoner Osten fahren zum Beispiel seit 32 Jahren fahrerlos. Es gibt kein bis kaum Personal an den Haltestellen und kontrolliert wird man, wie überall in London, vom Computer an den Einlassschranken. Was sind die Pläne in Deutschland?
Es nützt uns als Kunden überhaupt nichts, wenn jetzt viel Geld ausgegeben wird, wenn an jedem der über 6000 Bahnhöfe da Personal ist und das Geld danach fehlt für mehr Zugleistung.
Das hört ihr bei uns. Außerdem beschäftigen uns diese Woche die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Die sind ja am Wochenende und ein großes Thema in den Bundesländern ist der Kohleausstieg. Heute wurden rund 20 Milliarden für den Strukturwandel freigemacht für BB und SN. Ob das Wähler milde stimmen kann, wir sprechen drüber. Hier im Podcast zum Update vom 28. August. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ach, dieser lustige Prime Minister mit den schönen Haaren. Der britische Premier Boris Johnson will das britische Parlament in die Zwangspause schicken. Das habt ihr heute gehört. Von Mitte September bis Mitte Oktober soll es keine Sitzungen mehr geben. Und das kurz bevor das Vereinigte Königreich am 31. Oktober die EU verlassen soll. Johnson hat immer wieder gesagt, egal ob mit oder ohne Abkommen. Das ist ja so seine Aussage. Jetzt macht er sich erstmal den Weg frei, um ohne große Diskussionen im Parlament den Brexit vorzubereiten? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was soll das Ganze?
Ja, da gibt es zwei Versionen. Boris Johnson selbst sagt, er braucht die Zeit, um das Regierungsprogramm vorzubereiten. Das soll die Queen ja dann am 14. Oktober formell vorstellen. Und diejenigen, die einen Brexit ohne Abkommen verhindern wollen, die sagen, Johnson will ihnen die Möglichkeit nehmen, einen Brexit ohne Abkommen per Gesetz zu verhindern.
Weil das natürlich mit der Pause und so kurz vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht mehr zu machen sein wird?
Das wird natürlich alles ziemlich klar. Und der Parlamentspräsident John Bercow spricht zum Beispiel von einem Frevel gegen die Verfassung. Egal, wie man es jetzt verpacken würde, es sei ganz offensichtlich, dass Johnson das Parlament von einer Debatte über den Brexit abhalten wolle. Der frühere Schatzkanzler Philip Hammond nannte den heutigen Tag einen schwarzen Tag für die Demokratie in Großbritannien.
Und was sagt Boris Johnson zu den Vorwürfen?
Ja, der sagt, das sei alles vollkommen unwahr. Man muss tatsächlich dazu sagen, dass es schon üblich ist, dass es eine Parlamentspause gibt, bevor ein neues Regierungsprogramm vorgestellt wird. Aber normalerweise dauert diese Pause nicht so lange wie jetzt. Diesmal wären es ja wirklich mehr als 4 Wochen. Und wir haben halt im Moment diesen Brexit, der immer näher rückt. Johnson sagt auch, das Parlament werde noch genügend Zeit haben, über das Regierungsprogramm und den Brexit zu debattieren. Für ihn heißt genügend Zeit so gute 2 Wochen. Weil für den, oder auch eigentlich nur wenige Tage, weil für den 17. Oktober ist ja dieser EU-Gipfel geplant.
Kann denn die Opposition irgendwas gegen diese, ja, nennen wir sie einfach, Zwangspause machen?
Das ist noch nicht so ganz raus. Also die Queen hat ja mittlerweile dieser Zwangspause zugestimmt, aber das war so ein formeller Akt. Das Parlament hat ja noch mal eine Sitzung nächste Woche, da kommt es aus der Sommerpause zurück. Und da könnte es zum Beispiel ein Misstrauensvotum gegen Johnson geben. Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat schon angekündigt, er wird alles versuchen, um diese Zwangspause irgendwie zu verhindern in der Sitzung nächste Woche im Parlament. Und im Parlament haben Johnsons Tories ja nur eine hauchdünne Mehrheit. Dann gibt es noch eine kleine Möglichkeit. In Schottland haben einige Abgeordnete eine gerichtliche Überprüfung dieser Pause angestoßen. Ein schottisches Gericht könnte sich also auch nächste Woche nochmal damit befassen.
Boris Johnson will das britische Parlament in die Zwangspause schicken und das kurz bevor das Vereinigte Königreich die EU verlässt. Die Opposition findet es natürlich schlimm. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Hintergründe hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bahnfahren ganz ohne Personal. Also der Zug wird vom Computer gesteuert. Die App auf dem Handy sagt uns auf die Sekunde genau, wann der nächste Zug nach Berlin einfährt. Der Zug hält dann hinter so einer Glaswand, die sich genau für 100 Sekunden öffnet und nur die Leute reinlässt, die auch wirklich ein Ticket haben. Keine Fahrer, keine Kontrolleure, keine Serviceleute. Den Kaffee und das Brötchen gibt's aus Automaten im Zug. So sieht's in manchen Ländern aus, in der Gegenwart schon. Ist das auch bei uns in Deutschland die Zukunft zum Teil? Was jetzt schon bei uns so ist, 92% der deutschen Bahnhöfe, da gibt es kein Servicepersonal mehr. Das geht aus einer Anfrage der Linken an das Bundesverkehrsministerium hervor. 5200 Bahnhöfe sind da ohne persönliche Ansprechpartner, die einem weiterhelfen. Lydia Politor aus dem Deutschlandfunk Nova Team, wo wird denn da überhaupt noch Personal eingesetzt?
Ja, also die Deutsche Bahn sagt dazu, dass schon seit 10 Jahren ungefähr gleich viele Personen für den Service eingesetzt werden, also rund 3000 Personen. Und das an größeren Bahnhöfen, bei wichtigen Umsteigestationen und bei Großereignissen. Zu dem Servicepersonal zählt übrigens nicht die Polizei vor Ort und auch nicht die Reinigungskräfte. Und neben dem Personal verweist die Deutsche Bahn auch auf Anzeigetafeln, auf Aushänge und das digitale Angebot, also App und Websites. Hm. Und das ist auch kein Problem, findet zumindest Karl-Peter Naumann, Sprecher des Fahrgastverbundes Pro Bahn.
Sich der Service eben doch zu einem großen Teil auch aufs Internet verlagert. Da ist Bahnpersonal eigentlich nicht erforderlich. Was viel wichtiger ist, dass so ein Bahnhof belebt ist und dass man dort abends keine Angst haben muss. Ich brauche vernünftige Servicestellen, die ich erreichen kann. Aber es nützt uns als Kunden überhaupt nichts, wenn jetzt viel Geld ausgegeben wird, wenn an jedem der über 6000 Bahnhöfe da Personal ist und das Geld dann nachher fehlt für mehr Zugleistung.
Ja, den Bahnhof lebendiger zu machen, also mit Cafés und so weiter, das ist eben Aufgabe der Kommunen. Und die Bahn, die sollte dafür sorgen, dass Informationen immer da sind. Und dafür braucht man eben nicht unbedingt Personal.
Also weniger Geld in Personal stecken, sondern lieber in neue Technologien oder was? Werden wir bald mit Robotern, also mit so Sprachassistenten dann mehr sprechen?
Ja, das könnte schon sein. Ne? An vielen Bahnhöfen gibt es die ja auch schon, also automatische Informationssäulen, die einem Fahrzeiten sagen und so weiter. Und das Gute an solchen Notruf- oder Informationssäulen ist ja auch, die sind 24 Stunden täglich verfügbar. Also das kann man nicht an jedem kleinen Bahnhof mit Personal leisten. Und im Juni hat die Bahn außerdem auch einen Service-Roboter vorgestellt, Sammy heißt er, und der kann alle Fragen beantworten, in verschiedenen Sprachen auch und ganz toll. Diese Software, die soll es dann auch bald schon per App geben. Aber ja, bei der Vorstellung von Sammy hat das noch nicht so ganz gut funktioniert. Das lag dann am WLAN im Berliner Bahnhof. Also so viel zur Digitalisierung, das dauert noch.
Sicherheit an deutschen Bahnhöfen war ja erst Ende Juli wieder ein großes Thema. Da war der Vorfall mit dem getöteten Jungen, der in Frankfurt aufs Gleis gestoßen wurde. Mehr Sicherheit könnte es auch mit so automatischen Schranken vor den Bahnsteigen geben. Ticket oder Handy einfach draufhalten. Die Schranke lässt dann wirklich nur die durch, die auf dem Bahnsteig was zu suchen haben. Das ist absoluter Standard in ganz vielen Ländern der Welt. Sowas kommt aber eher nicht in Deutschland, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Solche Bahngleistüren kann man auch nur da installieren, wo immer die gleichen Züge ankommen. Also die Wände und die Türen müssen ja über ein bestimmtes System miteinander kommunizieren. Und in Deutschland werden die meisten Gleise aber von verschiedenen Zugmodellen angefahren. Und die alle auswechseln und umzubauen und so weiter, das ist viel zu teuer. Und die Bahnhöfe werden ja auch international angefahren, da kommen wieder andere Züge an und so weiter. Also das ist eher noch Zukunftsmusik in Deutschland. Und diese Glasabsperrungen, die decken ja auch nur einen Sicherheitsaspekt ab. Also vor Taschendiebstahl oder Gewalt am Bahnsteig retten die ja auch nicht. Und da bleibt es einfach notwendig, dass man da Personal hat, die da ein Auge drauf haben. Und Karl-Peter Naumann von ProBahn sagt aber, das leistet nicht die Deutsche Bahn, sondern das müssen die Kommunen und die Polizei leisten.
Was ist denn eigentlich mit selbstfahrenden Zügen ohne Fahrerinnen und Fahrer?
Das wird auch noch lange dauern, bis das Standard ist in Deutschland. Aber klar, also die Technologie, die wird dafür schon entwickelt und auch schon zum Teil eingesetzt. Also in Nürnberg zum Beispiel, die U3, die fährt da schon seit 2008 ohne Lokführer. Und die können im 100-Sekunden-Takt fahren, also doppelt so häufig wie bei einer manuellen Steuerung. Und ja, an den Flughäfen, wie also München, Frankfurt, da fahren die Shuttle zwischen den Terminals auch ohne Personal hin und her. Und in Europa generell gibt es 8 Metropolen, wo das gang und gäbe ist. Also Paris, Barcelona, London, Budapest, da gibt es das überall schon. Und in Frankreich will man jetzt schon erste Prototypen mit selbstfahrenden Zügen entwickeln. Die sollen dann 2025 schon auf dem Gleis sein. Und das hat den Vorteil, dass da viel mehr Züge fahren können. Also bis zu 30% mehr Züge können auf der gleichen Strecke fahren, weil die viel näher hintereinander fahren können als jetzt wenn das eine Person steuern muss.
Wie viel Personal braucht's beim Bahnfahren? Infos von Lydia Polito hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update. 92% der Bahnhöfe in Deutschland haben schon länger kein Servicepersonal mehr. Wie die Entwicklungen so weitergehen, die Hintergründe habt ihr gehört. Hier bei uns am Mittwochabend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute die Entscheidung, 40 Milliarden Euro. So viel Geld sollen die vier Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen bekommen für die Zeit nach dem Kohleausstieg, für den Wandel der Kohleregionen nach spätestens 2038. Etwa die Hälfte dieses Geldes, also 20 Milliarden Euro, gehen nach Brandenburg und Sachsen, wo ja, wie ihr alle bestimmt auf dem Schirm habt, am Sonntag gewählt wird. In den beiden Bundesländern ist die Sorge relativ groß, was nach der Kohle denn da so kommt in den Regionen. Und wir sprechen drüber heute Abend mit unseren Landeskorrespondenten Vanja Budde in Brandenburg und Bastian Brandau in Sachsen. Guten Abend euch beiden.
Hallo.
Hallo.
War das heute nochmal Wahlkampfhilfe aus Berlin mit diesen angekündigten 40 Milliarden, Vanja?
Ja, also hier in Brandenburg auf jeden Fall super Timing. Ne? Sowohl SPD als auch CDU sehen jetzt gut aus. In der Lausitz haben alle gezittert, na, ob das Geld auch wirklich kommt. Braucht man ja ein Gesetz für. Das kommt jetzt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in Dresden ist, Bastian. Mein Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD schreibt in den Mitteilungen, er habe da auch Druck gemacht, dass man sich da nicht länger Zeit lässt für dieses Gesetz und ordentlich auf die Tube gedrückt. Ist er ganz stolz.
Ja, bei mir passt wahrscheinlich ganz gut, dass hier auch eine schwarz-rote Regierung an der Macht ist. Und Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das begrüßt. Man könne jetzt planen, man habe wichtige Punkte im Gesetzesentwurf verankern können. Und mit dem Ergebnis könne man zufrieden sein. Also überschwänglich klingt auch noch anders, aber man ist erstmal zufrieden. Und auch der Wirtschaftsminister Martin Dudig von der SPD ist happy auf dieses Signal der Bundesregierung. Hat man lange gewartet. Ja, und zum Thema Wahlkampfhilfe ist ja auch ein bisschen bezeichnend, dass dieses Geld jetzt schon verteilt wird, obwohl das Gesetz muss natürlich noch kommen, das wird noch dauern. Bevor überhaupt klar ist, wie der Ausstieg läuft, das ist ja noch gar nicht beschlossen, denn darum geht es ja eigentlich, dass man rausgeht aus der Kohle und dann irgendwas anderes kommt.
Hm. Man sagt das ja immer so schnell, in den Kohleregionen wird gejammert über den Kohleausstieg natürlich, aber welche Bedeutung generell hat denn der Kohleabbau heute? Fangen wir mal mit dir an, Bastian, in Sachsen. Also wie viele Jobs hängen dran?
Auch darum wird hier debattiert. Die Regierung behauptet 15.000 ungefähr, verdoppelt, also indirekt und direkt. Aber die Anfrage eines Linkspolitikers von Marco Böhme hat hier ergeben, dass man das gar nicht genau weiß, wie man das eigentlich berechnet. Und dementsprechend kommt er auf etwa 2.000 direkte Arbeitsplätze in Sachsen und indirekt dann 4.800. Also es ist eher überschaubar im Vergleich zu den Zehntausenden, die es mal waren in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier. Das liegt ja in Sachsen und Sachsen-Anhalt südlich von Leipzig. Wobei man natürlich sagen muss, dass es insbesondere in der Lausitz einfach gut bezahlte Jobs nach Tarif sind. Die sind rar in ganz Sachsen. Sachsen ist das Land in Deutschland mit der geringsten Tarifbindung.
Also bei uns weiß man ziemlich genau, dass der Betreiber die LEAG 5000 Menschen direkt beschäftigt in den Tagebauen und den großen Kraftwerken. Und dann streitet man sich auch immer ein bisschen, wie viele da in der Zulieferindustrie noch Arbeit haben. So eine Zahl von 20.000 ist da wahrscheinlich relativ realistisch. Und ja, es ist eine riesige emotionale Bedeutung in der Lausitz. Also der Braunkohlebetreiber hat da 120 Jahre Tradition und war immer und ist auch heute noch der wichtigste Arbeitgeber, weil Bastian hat schon gesagt, es wird richtig gut bezahlt und das kann man erstmal suchen da in der strukturschwachen Gegend.
Hm. Immer wenn Standorte zugemacht werden, das ist, wie du ja auch schon sagst, eine emotionale Geschichte, da fließen auch mal Tränen. Was soll denn dann kommen? Also gibt es Vorschläge, bleiben wir in Brandenburg, was mit dem Geld passieren soll in den Regionen?
Ja, also das wurde bei mir auch heute schon im Detail genannt. Also das Feld ist Bären verteilt, bevor überhaupt das Gesetz durchs Parlament ist auf Bundesebene. Man will Bahnstrecken ausbauen und elektrifizieren. Man muss wissen, die Bahnstrecke von Berlin nach Cottbus, die ist nur eingleisig seit die Russen. Man hört es und glaubt es kaum, 1948 das zweite Gleis abgebaut und mitgenommen haben. Da soll man nun also doch endlich ein zweites bekommen. Man will Autobahnen ausbauen und Ortsumfahrungen, zum Beispiel für Cottbus. Das ist ja die zweitgrößte Stadt Brandenburgs. Dann will man dann doch mal schnelles Internet und Handyempfänge in der Lausitz haben. Das ist im Moment ein riesiges Problem. Und der Bund selber will ganz schicke Sachen in die Lausitz schicken, zum Beispiel ein Institut zur Erforschung emissionsärmerer Flugzeugtriebwerke und ein Kompetenzzentrum für die nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Power-to-X. Also ganz tolle Science-Fiction-Super-Zukunftssachen. Man ist erstaunt und wartet voller Spannung.
Das hört sich eigentlich ganz nett an und auch irgendwie zukunftsweisend. Bastian, gibt es ähnliche Projekte in Sachsen?
Ja, also manche Autobahn- oder Bahnstrecke endet dann ja vielleicht hier in Sachsen. Zum Beispiel soll ausgebaut werden oder überhaupt mal gebaut werden die Strecke Berlin-Görlitz. Da soll neu gebaut werden eine ICE-Verbindung. Das ist geplant. Der sechsspurige Ausbau der Autobahn Dresden-Görlitz. Viele Strecken sollen erstmal elektrifiziert werden. Da hatten wir gestern drüber gesprochen, wie problematisch das eben ist. Genau, und andere Projekte werden hier genauso erwartet. Forschungscluster oder eben auch eine Bundesagentur zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, die zum Beispiel in Leipzig angesiedelt werden soll. Das sind so die Maßnahmen, von denen einige auch kritisiert werden, zum Beispiel der Autobahnbau. Da sagen Umweltverbände oder auch die Grünen, das bringt nichts außer mehr Verkehr, der dann eben oft auch durch die Lausitz weiterfährt nach Polen.
Ihr wohnt in Dresden und in Potsdam, seid aber auch in den jeweiligen Bundesländern viel unterwegs, sprecht mit den Menschen. Was halten die Leute davon, auch von den Plänen, wie es dann jetzt weitergehen soll?
Also in Brandenburg sind viele Kumpel skeptisch. Die sagen zum Beispiel, ich bin jetzt Baggerfahrer bei der LEAG im Tagebau. Was soll ich in einem Kompetenzzentrum für die nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Power-to-X? Da habe ich nicht die Ausbildung für. Oder andere fragen, soll ich jetzt auf Flugzeugtriebwerkebauer umschulen? Die wollen gerne in der Braunkohleindustrie bleiben, in der sie gelernt haben, ihr Vater schon, womöglich ihr Großvater auch. Und was jetzt auf die Menschen zukommt, ist ja der zweite große Wandel. Nach der Wende haben ja 80% aller Leute in der Lausitz sich einen neuen Job suchen müssen, weil Bastian hat es schon angesprochen, es war ja da eine riesige Braunkohleindustrie. Und worüber jetzt verhandelt wird und sehr viel Geld bezahlt wird, dass man da 2038 spätestens aussteigt, das ist ja nur noch der Rest dieser großen, großen Industrie. Und diese Menschen mussten sich schon mal umorientieren und jetzt die ganze Zeit Angst haben um ihren Job. Und jetzt wird ihnen gesagt, freu dich, es kommen Einrichtungen des Bundes mit rund 5000 Beschäftigten. Da sagen die ja, soll ich da in der Kantine oder als Pförtner anheuern? Das bringt mir doch nichts. Also die Skepsis ist groß und dazu kommt, dass viele in der Lausitz auch nicht wirklich überzeugt sind von der Notwendigkeit, aus der Kohleverstromung auszusteigen und die Klimakrise auch nicht so wirklich akzeptieren als gegebenen Fakt. Deswegen ist die AfD da ja sehr stark, die ja auch den Klimawandel leugnet. Ne?
Die Lausitz, von der wir reden, die ist ja in Brandenburg und in Sachsen und das sieht in der sächsischen Lausitz natürlich ähnlich aus. Diejenigen, die dort arbeiten, das vielleicht auch schon über Jahrzehnte tun, die sehen da gar nicht ein, damit aufzuhören. Wer ist Bergmann? Ich bin Bergmann, wer ist mehr? So hieß es in der DDR. Das ist eben auch mit Stolz und Tradition verbunden. Aber was ich immer, wenn ich aus diesen Regionen zurückkomme, eben auch das Mitteldeutsche Revier, schlimm finde, ist einfach diese Ungewissheit, in der man die Leute eben gelassen hat. Ne? Weil dieser Strukturwandel, das ist ja ein Problem, was eben jetzt uns auf die Füße fällt oder in den Regionen, das hätte man einfach schon viel früher angehen müssen. Und da finde ich, ist es schon wichtig, dass da mal Sicherheit herrscht, auch für die Leute in den wenigen Dörfern, die auch zum Beispiel noch von der Abbaggerung bedroht sind. Denn das macht mich zum Beispiel immer ein bisschen fertig, wenn ich da wiederkomme und diese riesigen Löcher sehe und man weiß, da sind einfach Dutzende von Dörfern drin verschwunden. Ne? Aber jetzt hatte man eben lange diese Unsicherheit und natürlich geht es jetzt auch bei diesem Maßnahmenpaket, die Leute von der AfD zurückzuholen, da in der nördlichen Lausitz, da wurde die verstärkt gewählt. Ob das gelingt, da bin ich auch nicht so richtig überzeugt, dass die Leute jetzt sagen, hey, jetzt kommt diese ICE-Linie, jetzt wähle ich doch die CDU, das scheint mir ein bisschen zu einfach, wann es eben auch nicht erklärt wird, denn natürlich werden die Leute, so sagen es aber auch die Regierung, zumindest bei mir, jemand, der Baggerfahrer ist, der wird nicht dann irgendwie Wissenschaftler in einem Forschungsunternehmen, sondern das ist jetzt eine Frage, die 20 Jahre betrifft und dann gibt es ja auch noch Aufräumarbeiten in diese Tagebauen, auch das wird noch Jahrzehnte dauern, also die Jobs, die sind ja nicht auch sofort weg.
Vanja Budde in Brandenburg und Bastian Brandau in Sachsen, vielen Dank. Also einmal Bergmann, immer Bergmann, Ungewissheit, Strukturwandel steht an, viel Geld steht dafür bereit, die Ängste bleiben aber. So kurz vor den beiden Landtagswahlen am Sonntag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nicht einsatzfähige Panzer, U-Boote, Tankschiffe, Eurofighter, die nicht abheben können, fehlende Schutzwesten, Nachtsichtgeräte, Gewehre, die nicht richtig funktionieren. Also die Ausstattung der Bundeswehr ist in vielen Bereichen ziemlich bescheiden. Und als wäre die Mängelliste noch nicht lang genug, ist jetzt noch was dazugekommen. Die Soldaten, die müssen nämlich deutlich länger auf neue Stiefel warten. Rahel Klein aus unserem Update-Team. Muss man bei der Bundeswehr bald barfuß rumlaufen oder was?
Ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Barfuß wird da keiner rumlaufen. Aber der geplante Wechsel vom ganz
Ganzjahresschuh auf zwei unterschiedliche Kampfschuhe. Der wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Es geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums hervor. Es hatte eine FDP-Abgeordnete gefragt. Da heißt es, dass alle Soldatinnen und Soldaten wohl erst Mitte 2022 mit neuen Schuhen ausgestattet sein werden. Das war eigentlich schon bis Ende 2020 geplant, dauert also rund anderthalb Jahre länger.
Was sollen die denn alle für neue Schuhe bekommen?
Die sollen alle zwei Paar vom Typ Kampfschuh schwer und ein Paar vom Typ Kampfschuh leicht bekommen. Bisher haben laut dem Schreiben erst knapp 160.000 der knapp 183.000 Soldaten ein paar schwere Kampfschuhe. Das zweite Paar fehlt noch und den leichten Schuh haben erst rund ein Sechstel der Soldatinnen und Soldaten. Da müssen also noch ein paar Schuhe produziert werden. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die diese Anfrage gestellt hatte, hat es als grotesk bezeichnet, dass es so lange dauert mit den Schuhen. Die hat gesagt, es sei doch keine Frage der Mode, sondern eine Frage der Sicherheit. Man stelle sich nur mal vor, Feuerwehrleute würden Brände in Pantoffeln löschen.
Und warum müssen die so lange darauf warten? Was ist so schwer, so ein paar Schuhe zu produzieren?
Ja gut, das Verteidigungsministerium sagt, dass es halt ziemlich viele Paar Schuhe sind und dass die Industrie da an ihre Produktionsgrenze kommt. Man muss dazu natürlich wissen, das sind keine herkömmlichen Schuhe, ja, diese Stiefel, die da brauchen, diese Kampfschuhe. Die sind aus braunem Rauleder, sollen bis zu 72 Stunden wasserdicht bleiben, wärmeregulierend, aber gleichzeitig atmungsaktiv sein. Und die müssen auch antistatisch sein, damit keine Ausrüstung beschädigt wird. Ein Sprecher der Bundeswehr hat jetzt aber auch noch mal gesagt, die Soldatinnen und Soldaten, die raus müssen, die nicht nur im Büro arbeiten, die sollen die Schuhe schneller bekommen, da will man den Zeitplan einhalten. Aber bei den Soldatinnen und Soldaten, die eben im Büro sitzen, da sei die Priorität eben ein bisschen nach unten verschoben worden. Deswegen dauert es vor allem bei denen eben ein bisschen länger.
Die Bundeswehr wartet auf neue Kampfschuhe. Bis alle Soldatinnen und Soldaten die geplanten neuen Schuhe haben, dauert es aber offenbar anderthalb Jahre länger als geplant.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal kurze Frage, wer von euch ist nachts schon mal auf Wanderschaft gegangen, ohne es zu merken, also schlafgewandelt? Mal ganz kurz die Hand hoch, ja? Ich sehe da so ein paar Hände. Ja, meine Hand ist übrigens auch in der Höhe, ich bin irgendwann mal, ja, ich glaube ich war 15 oder 16 oder sowas, bin ich schlafgewandelt. Schlafwandeln, das machen rund 4% der Erwachsenen, also nicht so viele Menschen, aber bei Kindern sieht es ganz anders aus. Warum und weshalb? Magdalena Bienert aus der Update-Redaktion hat mit einem Schlafforscher darüber gesprochen. Magdalena, wie viele Kinder gehen denn nachts in Deutschland auf Wanderschaft?
Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin sagt, dass Kinder im Alter von 10 Jahren am anfälligsten fürs Schlafwandeln sind. Und in dieser Altersspanne betrifft es gute 13%. Die meisten hören dann aber, je älter sie werden, wieder auf damit. Erkenntnisse zum Geschlecht gibt es dabei nicht. Ob es jetzt eher Jungs oder Mädchen sind, die nachts losziehen, weiß man nicht.
Und ist das Veranlagung? Ist das vererbbar? Oder wer neigt besonders dazu?
Also es kann theoretisch jeden treffen. Aber wenn schon ein Elternteil dazu neigt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch selbst zu schlafwandeln, hauptsächlich wirklich eben im Kindes- und Jugendalter. Und das passiert dann meist so 1 bis 1,5 Stunden nach dem Einschlafen. So eine Schlafwandelphase dauert auch oft nur ein paar Minuten. Schlafforscher Alfred Viata.
Wir erklären uns das als Reifungsstörung in der Schlafentwicklung. Da ist der Übergang von der ersten Tiefschlafphase in die erste Traumschlafphase gestört. Und dann kommt es letztlich zu einer Beimischung aus dem Wachzustand in den Tiefschlaf und dann zu der Symptomatik des Schlafwandelns.
Also es ist eine Schlafstörung und daher auch absolut ernst zu nehmen.
Und was ist das Gefährliche am Schlafwandeln?
Also es sind schon kleine Kinder draußen durch die Terrassentür entwischt und spazieren gegangen. Man kann sich natürlich auch verletzen, gerade weil der Körper schmerzunempfindlicher ist in diesem Zustand. Im Januar diesen Jahres fand eine Zeitungsausträgerin im Allgäu einen sehr unterkühlten Iren, der sich bei einem unfreiwilligen Ausflug aus seiner Ferienunterkunft ausgesperrt hatte. Oder der britische Abenteurer David Hampleman Adams ist vor 9 Jahren im Heißluftballon zum Nordpol gereist und berichtete, dass er dort im Tiefschlaf über der Arktis einfach aussteigen wollte. Sein Glück war, dass er noch mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt war. Oder ich habe noch die Story von einem Freund von mir, früher noch zu Schulzeiten. Besonders in Verbindung mit Alkohol ist der auch oft geschlafwandelt. Und der hat sich auch mal ausgesperrt und ist dann völlig verdutzt, sehr früh morgen auf dem Fußabtreter vor der Wohnungstür aufgewacht. Und das Delikate dabei, er war splitterfasernackt. Seine Shorts lag, warum auch immer, eine Etage tiefer. Und er musste dann bei der Nachbarin klingeln, weil seine Eltern verreist waren. Unangenehm, sag ich mal.
Kann man Schlafwandel nicht auch vielleicht irgendwas Positives abgewinnen?
Eher selten, aber es gibt tatsächlich ein paar witzige Fälle, wie den eines Kochs aus Schottland, der wohl regelmäßig nachts tolle Gerichte zubereitet und sich morgen an nichts erinnern kann. Oder ein Waliser, der zeichnet ganz hervorragend, wenn er schlafwandelt. Tagsüber säen seine Werke furchtbar aus, aber die, die er nachts malen würde, die hätten ihm schon 6-stellige Beträge eingebracht. Ja, leider lassen sich solche Talente nicht wirklich vorhersehen. Da tappt die Medizin selbst noch im Dämmerzustand, sagt der Schlafforscher.
Es gibt Kinder, die in der Phase ihr Zimmer aufräumen, was sie sonst überhaupt nicht tun. Oder aber Menschen, die wirklich in der Phase des Schlafwandelns irgendwelche Handlungen verrichten, die man von ihnen sonst gar nicht gewohnt ist. Man weiß aber nicht wirklich, diese Phänomene im Einzelnen zu erklären.
Schade. Tja. Ist da eigentlich was dran, dass man Schlafwandler nicht wecken soll?
Das stimmt, bestätigte mir Alfred Viata von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Die könnten nämlich sehr aggressiv werden, unabsichtlich natürlich. Also besser ist es, denjenigen wieder sanft ins Bett zu buxieren. In der Regel schlafwandelt man nur einmal pro Nacht. Und wer ja alleine lebt, gut Fenster und Türen verriegeln und den Schlüssel eher nicht an den gewohnten Ort hängen oder legen. Aber tatsächlich können sich Schlafwandler nicht so wirklich vor sich selber schützen. Okay, vielleicht nicht an der Klippe zelten, wäre jetzt mein persönlicher Tipp noch.
Guter Tipp. Das Phänomen Schlafwandeln. Besonders betroffen sind Kinder im Alter von 10 Jahren. Also Glück gehabt, knapp drüber. Dankeschön, Magdalena.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.